Zeit für einen arbeiten lassen und ein Augenmerk darauf legen, wie hoch die Risikoprämie sie mir verdienen kann. Und dann kann wirklich jeder Mensch Millionär werden.
Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast.
Der Goldpreis notiert auf Rekordniveau, aber darum geht es heute nicht, zumindest nicht im Interview dieser 83. Goldwissen-Podcast-Folge. Herzlich willkommen, schön, dass Sie reingeklickt haben. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich moderiere den Podcast für Sie, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger. Heute spreche ich wieder mit Steffen Orben, dem langjährigen Co-Geschäftsführer von Xetra Gold, und unser Thema ist Altersvorsorge. Denn Gold ist auch in diesem Zusammenhang eine sehr überlegenswerte Sache. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Deshalb befrage ich Steffen Orben jetzt. Sein Mikrofon und er stehen heute in seinem Homeoffice. Ich sitze im Xetra Gold Podcast Studio in Frankfurt am Main. Auf geht's. Hallo Herr Orben, eine Freude, Sie wieder im Goldwissen-Podcast zu treffen. Wie geht es Ihnen?
Ja, mir geht es sehr gut, Herr Müller-Dofel, und ich freue mich auf die heutige Folge. Da haben wir ja ein spannendes Thema heute.
Ja, genau. Wir sprechen in dieser Goldwissen-Podcast-Folge über Altersvorsorge und welche Rolle Gold bei der Altersvorsorge spielen kann. Altersvorsorge ist ja ein Thema, das vor allem für jüngere Menschen nicht besonders sexy ist. Für die ist ja das Alter, also das Rentenalter, noch sehr weit weg. Was spricht dennoch dafür, dass sich auch jüngere Leute mit Altersvorsorge befassen?
Lassen Sie mich etwas ausholen, Herr Müller-Dofel.
Mhm, gerne.
Eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen in Deutschland heißt ja Wer wird Millionär mit Günter Jauch? Die läuft ja auch schon ewig, über viele, viele Jahre. Und viele Millionen Menschen spielen jede Woche Lotterie. Also das Ziel, mal Millionär zu werden, ist ja irgendwie so ein Ziel, das anscheinend viele, viele Menschen haben. Und ich glaube, wenn wir auch jüngere Menschen fragen würden, willst du mal Millionär sein, dann würden die meisten das mit einem selbstverständlichen Ja beantworten. Wenn man ihnen aber sagt, naja, durch ein Ratespiel Millionär zu werden, da sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten oder die Wahrscheinlichkeiten, dann Millionär zu werden, relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit, mit Altersvorsorge Millionär zu werden, aber relativ hoch. Ich glaube, dann würden wir viele junge Menschen für das Thema finanzielle Bildung und Altersvorsorge begeistern können.
Herr Orben, Sie sind ja nicht mehr ganz jung, ich auch nicht. Aber wir sind auch noch längst nicht alt. Wie sorgen Sie fürs Rentenalter vor? Wie machen Sie das? Wie haben Sie das bisher gemacht? Und wann haben Sie damit angefangen?
Also ich habe meine Ausbildung, mein Studium 1992 beendet und bin dann 1992 ins Berufsleben eingetreten. Damals in England. Ich habe also nicht hier in Deutschland angefangen zu arbeiten, sondern damals in England, aber im Finanzmarkt. Also so gesehen hatte ich schon finanziell eine gewisse Vorbildung. Und mein Arbeitgeber damals, eine große amerikanische Bank, hatte mir damals schon betriebliche Altersvorsorge angeboten. Also mir war schon klar, ich arbeite im Vereinigten Königreich. Dort gibt es eine gesetzliche Rente, die nicht so gut ist wie in Deutschland. Mein Arbeitgeber hat zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge. Aber damals war es auch klar und es wurde auch so von den der Personalabteilung oder von den Leuten, mit denen man zu tun hatte, kommuniziert, man sollte auch selber vorsorgen. Wenn wir zurückkommen auf, warum sollen sich jüngere Menschen mit der Altersvorsorge auseinandersetzen, auf einmal verlässt man das Ausbildungsalter, tritt ins Berufsleben ein und hat auf einmal mehr Geld, als man vormals je hatte. Also sicherlich mehr als das Taschengeld. Und damals haben schon meine Vorgesetzten und auch die Kollegen in der Bank gesagt, Steffen, du musst einen Teil, du solltest einen Teil deines Gehaltes jeden Monat sparen. Also finanzielle Bildung. Ein Teil kam dann damals mit rein. Die haben gesagt, wenn du jeden Monat sparst und den Zinseszinseffekt für dich arbeiten lässt, also dafür, dass du Geld sparst, erhältst du ja einen Zins, wenn du das der Bank überlässt, oder du hältst eine höhere Rendite, wenn du es als Eigenkapital einem Unternehmen überlässt. Und wenn du dann die Dividenden oder die Zinsen reinvestierst, hast du einen schönen Effekt, dass sich das Geld auch dann von selber vermehrt über einen längeren Zeitraum. So. Mhm. Und ich habe im Finanzmarkt gearbeitet, also das Thema Risikoprämie war dann relativ schnell ein Begriff für mich geworden. Und der heißt einfach, wenn ich mein Erspartes, das Geld, das ich nicht für Konsum benutze, einem Dritten übergebe, der dann irgendwas mit meinem Geld machen kann, dann will ich ja, damit er mir das Geld irgendwann wieder zurückzahlt, auch eine Risikoprämie haben. Und je höher diese Risikoprämie ist, umso mehr Geld kriege ich später zurück. Also vielleicht mal ein kleines Beispiel, Herr Müller-Dofel. Wenn wir heute eine einmalige Zahlung machen von 10.000 Euro und lassen es 30 Jahre für einen Zins, für eine Risikoprämie von 4% liegen, dann erhalten Sie oder erhalten wir nach 30 Jahren knapp unter 35.000 Euro. So. Wenn die Risikoprämie aber doppelt so hoch ist, dann erhalten wir nicht doppelt so viel Geld, also 70.000 Euro, sondern wir erhalten über 100.000 Euro. Also da sieht man, dass eine höhere Risikoprämie wichtig ist, um ein finanzielles Ziel zu erreichen. Und somit war es für mich früh klar, also diesen Grundsatz, Nutzung des Zinseffekts und gucken, dass man eine gute Risikoprämie für das Geld, das man spart, erhält. Diese zwei Grundsätze haben mich dazu schon verleitet, relativ früh in Aktien zu sparen. Vielleicht kommen wir später noch drauf, weil bei Aktien die Risikoprämie mit am höchsten ist. Damals gab es noch nicht so gute Produkte wie heute mit den ETFs, die eine einfache Geldanlage ermöglichen. Man musste damals halt Einzelaktien kaufen. Ne? Da waren ein paar gute dabei. Also ich habe schon mal relativ früh eine Berkshire Hathaway gekauft, damals 1996.
Ja, das Unternehmen des berühmten Warren Buffett.
Genau. Aber da waren auch ein paar, also ich habe auch ganz sicherlich ein paar Totalverluste im Portfolio gehabt und einige Titel, da war man halt gar nicht investiert. Ne? Also so eine Amazon oder eine Tesla, eine Google, ich weiß noch, der Google IPO, der war ja auch damals in meiner Zeit in England, da hat man gedacht, wie kann man eine Firma Google nennen? Das war irgendwie, ging jetzt an mir vorbei. Also in dem Sinne muss ich sagen, junge Menschen müssen sich diese zwei Dinge der finanziellen Bildung bewusst sein. Der Zinseszinseffekt hat eine große Wirkung über längere Zeiträume. Und man muss gucken, dass man eine gute Risikoprämie für das Geld, das man überlässt, erhält. Eine Risikoprämie, die sicherlich über der Inflationsrate sein sollte.
Ja, Sie haben angefangen zu erläutern, auch mit dem Wort Millionär. Wer wird Millionär? Das Spiel, es ging um Lotterien. Es ging jetzt aber auch gerade um eine Rechnung, die Sie aufgemacht haben, was aus 10.000 Euro wird. 10.000 Euro sind ja für jemanden, der, ich sag mal, gut verdient. Ja, gar nicht so viel, erst recht nicht, wenn er schon ein paar Jahre im Berufsleben steckt. Die kann man zusammenbekommen, wenn man fleißig spart. Und Sie haben dann gesagt, mit Zinseszinseffekt bei einer etwas höheren Risikoprämie können 100.000 Euro nach 30 Jahren rauskommen. Heißt das, dass es über diesen Zinseszinseffekt, wenn jemand ein bisschen mehr spart pro Monat als vielleicht nur die 50 oder die 100 Euro, dass man da wirklich über 30, 40 Jahre Millionär werden kann, nominal nach Geldwert?
Natürlich, Herr Müller-Dofel. Also ich habe jetzt hier, wir sind im Podcast, wenn man jetzt ein Bild hätte, könnte ich noch den Taschenrechner zeigen, den ich damals von meinem amerikanischen Arbeitgeber in London erhalten habe.
Den haben Sie noch?
Den habe ich, den alten Hewlett-Packard HP12C, der Finanzmarkt-Taschenrechner, den es damals gab, der ja für finanzmathematische Kalkulationen sehr einfach ist. Machen wir mal ein Beispiel. Gehen wir mal von aus, der junge Mann, die junge Frau wollen in 30 Jahren Millionär sein. Also wir brauchen 30 Jahre, ich gebe es jetzt mal ein. Also 30 Jahre, 30N, wir wollen Millionär sein. Welche Zins erwirtschaften wir, Herr Müller-Dofer? Was kriegen wir?
Langfristig heißt es immer, zumindest über die vergangenen Jahrzehnte am Aktienmarkt, waren so 6%.
Nehmen wir mal 6% an. Ja, da stimme ich nicht ganz zu. Können wir nachher machen, aber das sehen wir mal. So, jetzt, wir fangen mit 0 an. Und jetzt gucken wir mal, jetzt läuft mein Taschenrechner. Also, wenn ich nach 30 Jahren Millionär sein möchte, bei einem Zins von 6%, also bei einer Risikoprämie in Höhe von 6%, dann muss ich im Jahr knapp über 12.000 Euro sparen.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist man gut verdienen. Ne, das, genau. So, wenn wir das jetzt mal 10 Jahre verlängern auf 40, also wenn wir 10 Jahre länger sparen müssten, dann geht es schon runter auf 6.500 Euro.
Im Jahr.
Im Jahr.
Also die Hälfte. Die Hälfte.
Die Hälfte. Weil man einfach dann 10 Jahre früher angefangen hat, also 10 Jahre. Das hört sich jetzt wenig an, aber da sieht man den Effekt, ob ich 40 Jahre spare oder 30 Jahre spare. So.
Riesenunterschied.
Ein Riesenunterschied. Ja. Das sind irgendwie 40 mal 6 sind knappe 250.000 Euro, die ich effektiv gespart habe. Aber durch den Zins- und Zinseszinseffekt werden daraus 1 Million Euro. Und wenn wir jetzt nachschauen würden, MSCI World, das Rendite-Dreieck für Aktien, das kann man ja im Internet findet, da ist über 30 und 40 Jahre die durchschnittliche Rendite für Aktien 9%.
9%?
Okay. Jetzt mal 9% annehmen, sehr optimistisch. Ne? 9%, wir sparen die 6.500 Euro und gucken jetzt mal, was dann als Future Value rauskommt. Dann sind wir bei 2,2 Millionen. Das heißt, wenn ich nicht nur 6% Risikoprämie verdiene, sondern 9, wird einmal urplötzlich aus 1 Million werden auf einmal 2,2 Millionen.
Ja, Wahnsinn.
Also so gesehen nochmal das, was ich vorhin auch gesagt habe. Die Zeit für einen arbeiten lassen und ein Augenmerk darauf legen, wie hoch die Risikoprämie ist, die man verdienen kann.
Ja, ja.
Und dann kann wirklich jeder Mensch Millionär werden. Also jeder Mensch, der bereit ist zu sparen, also Konsumverzicht zu üben und die Möglichkeit hat, über einen längeren Zeitraum, so im Monat irgendwie ein paar hundert Euro zu sparen. Absolut. Das geht. Ja. Ist machbar.
Ja. Das können natürlich viele nicht, muss man auch sagen, aber man muss ja auch kein Millionär werden. Man kann ja auch sagen, Mensch, wenn ich mit 20 anfange oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher und ich habe dann mit 60 so viel Geld, dass ich mir noch eine Wohnung kaufen kann oder so, das wäre ja auch eine tolle Sache. Also Millionär ist immer reizvoll, aber muss ja gar nicht unbedingt sein. Also das sei nur gesagt, auch für die Personen, die ein bisschen weniger verdienen im Monat. Ne?
Stimme ich Ihnen zu, Herr Müller-Dofel. Das geht ja nur um das Plakative und das Anschauliche. Das frühes Sparen lohnt sich und ein Augenmerk drauf zu legen, dass man eine gute und attraktive Risikoprämie verdient. Das ist auch wichtig. Die zwei Dinge.
Herr Orben, wir reden natürlich jetzt die ganze Zeit auch über Zinsen. Und jetzt kommen wir mal zu Gold. Gold spielt ja als Altersvorsorgeinstrument nicht so die allergrößte Rolle. Da hört man nicht so viel drüber. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Gold eben nicht per se Zinsen abwirft. Wie sehen Sie das? Woran liegt das, dass Gold da nicht so im Fokus ist?
Ich würde sagen, Gold liegt nicht im Fokus in unserem westlichen Denken. Wir sind unsere Denkweise ist akademisch geprägt oder sehr schulisch geprägt. Und Gold als Anlageklasse hatte damals mit dem Loslösen der Währungsschöpfung, der Geldschöpfung an die Goldmenge in den 70er Jahren in den USA, hat seine Bedeutung verloren. Und die Finanzmathematik, so wie wir es ja auch eben beschrieben haben oder selber ausgeübt haben, wir tun uns leichter, wenn wir Zahlungsströme bewerten können. Also wenn wir eine Dividende erhalten, wenn wir Mietzahlungen aus einer Immobilie erhalten oder wenn wir Zinsen erhalten, dann sind es Zahlungsströme, wo wir wissen, wie sie in der Zukunft sein werden oder sein können und die können wir bewerten. Gold ist ein Rohstoff. Gold hat keinen Zahlungsstrom und deswegen wurde er über viele Jahrzehnte, sagen wir mal zwischen 1980 und 2010, akademisch einfach nicht beachtet. So, aber in asiatischen Ländern, also vor allen Dingen in Indien, spielt natürlich Gold für die Altersvorsorge eine große Rolle. Das Thema Hochzeitssaison in Indien, das hatten wir sicherlich schon in Podcast-Folgen besprochen. Und dass Frauen dort zur Absicherung des zukünftigen Lebens Gold erhalten, ist dort eine gängige Sache. Aber noch eine kleine Anekdote. Also zum Beispiel meine Mutter, die noch im Krieg geboren wurde, im 30er-Jahrgang, hat damals immer, wenn ein Enkel geboren wurde, 2 Krüger-Randmünzen gekauft. Und dann gab es immer die, also gesagt, das Kind kriegt, wenn sie die Schule verlässt, egal welchen Schulabschluss das Kind hat, das Enkelkind hat, kriegt es eine Münze. Und die zweite Münze gibt es dann zum 30. Geburtstag. Und ich habe gerade letztens die Abrechnung gesehen für die Münzen meiner Tochter, die meine Mutter gekauft hat. Meine Tochter wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Und meine Mutter hatte damals 1994 320 Euro für eine Krügerrand bezahlt. So, jetzt benutze ich wieder meinen Finanzmarktrechner. Also damals 320 Euro waren damals der Present Value. Der heutige Wert sind 2250 Euro.
Ah, das hat sich gelohnt. Na,
ich habe es schon erwähnt, meine Tochter wird dieses Jahr 30. Und jetzt gucken wir mal, was die interne Verzinsung ist, allein durch den Preisanstieg. Also ohne, dass jetzt Gold ja einen Zins oder Dividende abwirft. Und da haben wir eine interne Verzinsung von 6,7%. Also somit muss man sagen, ne, also jetzt, das war jetzt kein schlechtes Investment. In die internen Verzinsung allein durch den Preisanstieg über 30 Jahre liegt bei 6,7%. Und da können wir sicherlich sagen, dass das die Inflation ausgeglichen hat. Also wenn meine Mutter, heute dem Kind 640 Euro damals oder 320 Euro damals angelegt hätte, wir wissen, wir hatten eine lange Phase der Nullzinsen, wo es kein Geld gab, dann wäre das sicherlich anders gewesen. Hätte es ein Aktieninvestment getätigt, meine Mutter, dann wäre es natürlich besser gelaufen. Dann hätte jetzt die Tochter, aber das ist natürlich schwierig.
Ich würde gerne mal noch auf eine Sache eingehen, die Sie gerade gesagt haben. Also erstens, Ihre Mutter hat für ihre Tochter 1994 einen Krügerrand gekauft, also eine physische, also eine richtige Münze. Aber der große Preisanstieg in Gold der vergangenen Jahrzehnte, der begann ja erst im Jahr 2000. Wie hat sich das denn entwickelt dann bis heute? Vielleicht können Sie es mal auch an Gold überhaupt und vielleicht, Cetra Gold kam ja auch irgendwann, vielleicht können Sie es damals rechnen. Sie haben ja einen Taschenrechner jetzt vor sich liegen.
Ja. Wie gesagt, die akademische Welt hat damals geglaubt, dass Anlagen nur einen Sinn haben, wenn sie eine Verzinsung bieten. Und wir wissen ja, dass Zentralnotenbanken schon immer einen Anteil an Gold im Tresor hatten. Weil ja vor 1970 die meisten Währungen goldgedeckt waren. Das heißt, wenn eine Mark begeben wurde oder ein Dollar begeben wurde, musste die entsprechende Menge an Gold im Tresor liegen, weil man mit dem Geld zur Zentralbank gehen konnte und sagen konnte, ich hätte gern meinen entsprechenden Anteil an Gold. Dann kam die Auflösung vom Goldstandard in den 70er Jahren, weil die Amerikaner so viel Dollars ausgegeben hatten, dass dann der ganze Goldbestand weg gewesen wäre. Und dann haben sie gesagt, nee, die Eintauschung oder das Einlösen von Dollarnoten in Gold, das lassen wir nicht mehr zu. Und dann gab es eine Zeit, wo halt die akademische Lehre so war, Gold ist nicht so interessant. Und die Zentralnotenbanken haben dann auch bis zum Jahr 1999 regelmäßig Goldverkäufe getätigt. Und das hat natürlich über diese, sagen wir mal, 20 Jahre den Goldpreis eher belastet. Ja. Also da war eine höhere Angebotsseite und auf der Nachfrageseite war es uninteressant für institutionelle oder Privatanleger im westlichen Raum irgendwie in Gold zu investieren. Und das hat sich schlagartig im Jahr 2001 eigentlich gelöst. Also wir hatten 2000 die Dotcom-Blase, 2001 September 11 und nach den Anschlägen aufs World Trade Center ja eine massive Zinssenkungsphase. Und da ging eigentlich die Goldmarktrallye los und dann ja nur wenige Jahre später die Finanzmarktkrise mit der Lehman-Pleite und dann war das Thema Insolvenzrisiko da. Und natürlich muss man sagen, wenn ich als Sparer mein erspartes Geld einer Bank überlasse, auf dem Festgeld oder auf dem Tagesgeldkonto, dann kriege ich von der Bank zwar einen Zins, aber ich habe natürlich das Risiko, dass die Bank ausfällt. Wenn ich mein Geld einer Firma überlasse, und dann hoffe ich, dass die Firma gut wirtschaftet. Wenn ich SAP-Aktien gekauft hätte und somit Eigenkapital, Eigentümer an SAP bin und somit auch die Eigenkapitalrendite verdiene, dann war das natürlich gut. Ne? Wenn ich das bei Wirecard gemacht habe, war das natürlich weniger gut. Ne? Das Thema, dass eine einzelne Firma pleite gehen kann, hatten wir dieses Jahr auch mit Warta. Ne? Also hätte auch keiner gedacht, dass die mal pleite gehen können. Und somit ist natürlich dieses Ausfallrisiko, das muss man natürlich bewerten. Und Gold ist natürlich ein Wertaufbewahrungsmittel, das hat kein Ausfallrisiko. Ich überlasse ja keinem Dritten das Geld, das ich gespart habe, sondern kaufe einen Rohstoff, der schon seit vielen Jahrtausenden den Ruf als Wertaufbewahrungsmittel hat.
Mhm. Und das hat sich jetzt in den letzten, also dann seit 2001 ja hervorragend entwickelt. Also wir haben hier 23, 24, 25 Jahre eine Top-Wertentwicklung gehabt bei Gold, ne?
Ja, genau. Also wenn wir das mal rechnen, weil im Jahr 2000 war der Kilogrammpreis für Gold bei 12.000. Ich glaube, die Feinunze war bei $250, die Feinunze. Heute haben wir sie bei 2.500. Jetzt sind wir 25 Jahre später. Der Taschenrechner läuft und wirft mir eine Rendite raus, eine interne Verzinsung von 9,6%. Also sicherlich eine Verzinsung, die weit über der Inflationsrate liegt. Ne?
Ja, ja. Ja gut, also dann kann man sagen, Gold wurde in den vergangenen Jahrzehnten im Grunde seinem Jahrtausende alten Ruf als Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz gerecht. Kann man so sagen, oder?
Ja, absolut. Absolut.
Genauso wie in den Jahrtausenden davor.
Absolut, absolut. Ja. Absolut.
Mhm. Gut, also das haben wir gesehen, eine gute Wertentwicklung von Gold, auch langfristig, natürlich auch mit Schwächephasen, aber das gibt es bei Aktien genauso. Welche Vorteile bietet Gold als Altersvorsorge noch, außer die Wertentwicklung?
Also den größten Vorteil habe ich ja gesagt und deswegen sollte Gold ein Bestandteil der Altersvorsorge sein, sagen wir mal von 10-15%. Also selbst, ich habe gerade letztens ein Interview mit Hansa Berniger, also dem Aktienverfechter in Deutschland, gelesen und auch er sagt, na, 10% Gold gehören eigentlich ins Portfolio mit dazu. Das Gold hat kein Ausfallrisiko. Wenn ich eine Griechenanleihe damals gekauft hätte, da gab es einen Kapitalschnitt. Wenn ich in Wirecard als Einzelaktie investiert habe oder in Warta, dann ist mein Geld zur Gänze weg. Und dieses Ausfallrisiko hat Gold natürlich nicht. Und die anderen Dinge liegen natürlich auf der Hand. Es ist ein Rohstoff, der sehr werthaltig ist, der hat ein hohes spezifisches Gewicht, in Kilobarren Gold. Der ist kleiner wie so ein iPhone, eher wie früher so ein Nokia-Handy vielleicht. Ne? Also den kann man sehr, sehr leicht transportieren und bewegen. Die Aufbewahrung ist nicht schwierig, der oxidiert nicht, also nicht wie Kupfer oder Silber, die dann irgendwie die Farbe verlieren. Natürlich muss man sich für den Verlust schützen, also am besten in den Tresor reinlegen, sodass das keiner mitkriegt. Aber ansonsten, ne, gehört es einfach in ein Portfolio rein. Und wenn jemand Angst hat, dass er das Gold verlieren könnte, weil er keine richtigen Wertaufbewahrungsmöglichkeiten hat, oder wenn einer sagt, ich will das Gold öfters mal vielleicht auch ein bisschen hin und her handeln und nicht nur lange liegen lassen, dann gibt's natürlich auch heutzutage schon Wertpapiere, die dem Gold entsprechend, wie Xetra Gold, was ja unser Produkt ist. Und somit ist es auch sehr einfach, in Gold zu investieren heutzutage.
Mm-hmm. Noch eine Frage nochmal zum Insolvenzausfallrisiko beziehungsweise dem nicht vorhandenen Insolvenzausfallrisiko bei Gold. Da gibt es ja tatsächlich noch eine Anlageform, die die Menschen mögen als Altersvorsorge, nämlich Immobilien. Die sind ja eine beliebte Altersvorsorgevariante. Viele Menschen nehmen einen Hypothekenkredit auf bei einer Bank, kaufen sich damit ein Haus oder eine Wohnung, ziehen eventuell sogar selber ein und zahlen dann einen Kredit zurück an die Bank und diese Kredittilgungsraten sind dann wie Sparraten. Irgendwann ist die Immobilie abbezahlt, das Haus ist schuldenfrei, die Eigentümer wohnen quasi mietfrei. Ja, was ist denn aus Ihrer Sicht unter dem Strich besser für die Altersvorsorge? Eine Immobilie, die weit verbreitet ist, oder Gold?
Naja, also Immobilie oder Gold ist schwierig zu sagen. Und eigentlich würde ich es auch gerne trennen. Für mich sind Immobilien, gehört Immobilie zu den realen Werten, die einen Zahlungsstrom erwirtschaften können. Also vor allen Dingen, jetzt denken wir mal an die vermietete Immobilie. Bei der eigengenutzten Immobilie spare ich mir ja die Miete, also ist das auch das Ersparen eines Zahlungsstroms. Aber nehmen wir mal an, ich würde Immobilie kaufen, die vermiete ich und somit kann ich das natürlich bewerten, was der Preis der Immobilie sein sollte und was die Risikoprämie für diese Immobilie ist. Und somit zähle ich persönlich Immobilien eher in meine Klasse, wo auch die Aktien reingehören.
Aha.
Es ist ein realer Wert, wo ich Eigentümer bin, wie bei einer Aktie. Also ich stelle da Eigenkapital zur Verfügung und dafür erhalte ich eine Risikoprämie. Gold, und da bin ich vielleicht eher so wie so eine Zentralnotenbank, Gold ist für mich die Liquiditätsreserve. Also wenn ich ein Vermögen habe von 100, und dann denke ich, 80% meines Vermögens sollen angelegt sein, vor allen Dingen in reale Werte mit einer guten Risikoprämie, also Immobilien und Aktien. Vor allen Dingen, wenn man, ne, wir hatten es gesagt, keine Einzelaktien, sondern am besten ein sehr breit gestreuter Aktien-ETF. Die kriegt man ja sehr kostengünstig und somit kann man an der Welt-AG eigentlich partizipieren, an vielen tausend Firmen, die weltweit tätig sind. Und dann habe ich eine 20% Liquiditätsreserve. Ja, also wenn die Aktien mal runtergehen und dann steigt die Risikoprämie, weil die Leute die Aktien nicht mögen. Also ich billiger werde ich Eigentümer und habe dann natürlich eine höhere Eigenkapitalrendite. Also wenn die Aktien runtergehen, bin ich eher auf der Käuferseite. Und wenn die Aktien dann irgendwann wieder neue Jahreshöchststände oder Alltime-Höchststände wie vor kurzem erst wieder machen, dann verkaufe ich eher ein bisschen Aktien und erhöhe die Liquiditätsreserve. Und die Liquiditätsreserve, da liegen 10%, die halte ich in Gold. Da habe ich kein Ausfallrisiko. Die anderen 10%, die parke ich entweder als Festgeld, wo ich bei der Bank, da habe ich ein Ausfallrisiko, oder kaufe Bundesschatzbriefe oder Bundesanleihen, wo das Ausfallrisiko geringer ist, weil es ja die Bundesrepublik Deutschland ist oder andere Staatsanleihen. Und so würde ich Immobilien nicht gegen Gold stellen, nicht sagen, Immobilien sind besser als Gold, sondern sagen, beides gehört zum Teil der Altersvorsorge und beides gehört in ein Portfolio.
Ja, also bei einer Altersvorsorge, auch wenn man regelmäßig anspart, fleißig jeden Monat, ist es wichtig, dass man diese Sparraten vielleicht sogar auch ein bisschen Risiko streut, ne? Nicht alles auf eine Karte setzen, wenn man sich das leisten kann. Ja. Gut, noch eine Sache ist mir eingefallen, während Sie geantwortet haben. Der Vorteil bei Aktien und einer Immobilie ist natürlich, dass man da mit relativ wenig Geld drankommt. Ne? Also ich kann einfach ein paar Aktien kaufen, eine kostet 15 Euro, da kann ich mir vielleicht nächsten Monat 10 oder 20 davon leisten. Bei einer Immobilie ebenfalls, da habe ich zwar ein großes Objekt, was viel Geld kostet, aber ich kann es abzahlen, jeden Monat Stück für Stück mit wenig Geld. Wie ist das denn bei Gold? Kann man da auch praktisch Stück für Stück seinen Goldbestand aufbauen?
Absolut. Also 1:1 identisch. Also wir als Emittentin von Xetra Gold haben ja ein Wertpapier begeben und ein Stück von Xetra Gold entspricht genau 1 Gramm Gold. Das ist im Moment natürlich, ne, der Goldpreis ist irgendwie bei 72.000 Euro das Kilogramm. Also 1 Gramm Gold kostet jetzt schon 72 Euro. Da müssen wir halt in dem Sinn die 72 Euro ansparen, um sich dann 1 Gramm Gold zu leisten. Aber das ist natürlich in dem Sinne auch überschaubar. Und ab dann kann man natürlich sagen, naja, ich kaufe ein Stück von Xetra Gold, kostet mich 72 Euro und dann im nächsten Monat oder 2 Monate später oder 3 Monate später kaufe ich nochmal ein Stück von Xetra Gold. Die Kosten der Transaktion spielen natürlich schon eine Rolle, da sollte der Anleger drauf achten, aber es gibt heutzutage so viele Broker, die kostengünstig den Handel anbieten, dass das also nicht mehr ins Gewicht fällt und es gibt auch schon Broker, die auch Bruchstücke handeln, wo man dann auch in kleineren Beträgen das ansparen kann. Das muss natürlich dann jeder Anleger mal selber bei seinem Broker in Erfahrung bringen. Aber so kann man Gold auch in kleineren Stückelungen schon ansparen. Das ist eigentlich in dem Sinn gar kein Problem. Das ist wie ein ETF-Sparplan. Wir sind ein Exchange-Traded Commodity, also ein ETC-Sparplan. Das bieten schon die verschiedenen Banken und Brokerhäuser an.
Ja, und vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wie sich Xetra Gold in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Sie haben das Produkt, also auch tatsächlich Sie sind ja von Anfang an Co-Geschäftsführer von der Deutsche Börse Commodities, die Xetra Gold das Wertpapier eben herausgibt. Wie hat sich Xetra Gold entwickelt seit dem Startjahr 2008?
Sehr erfreulich hat sich es entwickelt. Also wie gesagt, das Startjahr 2008 war Tiefpunkt für die Aktienmärkte nach der Finanzmarktkrise, nach der Lehman-Pleiten, die wir hatten. Und da beging natürlich eine Phase der sehr niedrigen Zinsen, der sehr niedrigen Inflationsraten, wo man dann auch negativ Realrendite hatte und Gold wieder als Anlageklasse entdeckt wurde. Nicht nur von den Privatanlegern, sondern vor allen Dingen auch von institutionellen Anlegern. Also wir hatten sicherlich in den vergangenen Podcast-Folgen schon darüber gesprochen, wie jetzt auch wieder Zentralnotenbanken Käufer von Gold sind und nicht mehr Verkäufer von Gold.
Ja.
Also wir haben natürlich damals bei Null angefangen und sind dann über die ersten Jahre relativ stetig bis auf 50 Tonnen gewachsen und kamen dann 2012, wie dann nochmal die europäische Bondkrise war und Mario Draghi die berühmten Worte gesagt hat, I will do whatever it takes to save the euro. Dann gab es natürlich nochmal einen Schub bei uns. Da sind wirklich viele institutionelle Anleger in unser Produkt reingegangen. Wir waren in der Spitze bei 250 Tonnen. Das war damals bei einem niedrigeren Goldpreis Gegenwert von knapp über 13 Milliarden. Und jetzt, die letzten paar Jahre, hatten wir ja nach Corona und im zweiten Corona-Welle dann die Inflation. Die Zentralnotenbanken haben die Zinsen stark erhöht. Deutschland in den USA über 5%, in Deutschland im Euroraum über 4,5%. Und da wurde natürlich auch dann auf einmal wieder Anleihen attraktiver. Wir hatten Abflüsse in unserem Bestand, vor allen Dingen von institutionellen Anlegern, die die Gewinne auf Gold mitgenommen haben und die in Anleihen umgeschiftet haben. Damals, wie die Anleihen eine Rendite von 5-6% hatten, in der Hoffnung, in der Spekulation, dass die Inflation wieder abnimmt, was sie auch tut. Wir haben jetzt im Euroraum eine Inflation von knapp unter 3%. Und das wieder zu Zinssenkungen führen sollte und somit dann 5% Rendite eine positive Realzins von 3% in ein Portfolio reinbringt. Der Goldpreis wurde aber gestützt oder hat sich sogar stark erhöht in dieser Zeit aufgrund der Käufe von Zentralnotenbanken. Und somit sind wir als Xetra Gold immer noch bei fast 13 Milliarden, neudeutsch sagt man Assets under Management oder Assets under Custody, auch wenn der Bestand in Tonnen nicht an den Höchstständen ist, die wir hatten. Also insgesamt muss man sagen, sind wir sehr zufrieden. Die Abflüsse, es ist natürlich schade. Ich glaube, dass der Anleger, der das Gold verkauft hat, gerne den 20-prozentigen Anstieg des Goldpreises in diesem Jahr noch mitgenommen hätte. Aber volkswirtschaftliche Indikatoren haben eher darauf hingedeutet, dass der Goldpreis vielleicht ein bisschen fällt. Zentralnotenbanken mit ihren Käufen haben das konterkariert, aber das kann man natürlich nicht vorhersehen.
Genau. Und ob der Goldpreis gefallen ist oder gestiegen ist, dazu sage ich gleich auch noch was im Goldkurs-Update. Ja, gut. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Orben, für diese starke Leistung von 2008 bis 2023, Ende 2023 von 0 auf über 12 Milliarden Euro an Geld in Ihrem Produkt Xetra Gold, und zwar von institutionellen und privaten Anlegern. Tja, also das könnte eine Empfehlung sein, ab und zu mal reinzusparen in das Produkt. Ja, und das war's zu Gold und Altersvorsorge für diese Folge. Wir sind ein bisschen breiter geworden gerade zum Anfang, haben auch nochmal die Wichtigkeit von Altersvorsorge und vom frühen Anfangen zu sparen. Das haben wir gut beleuchtet. Ja, liebes Publikum, wir haben gelernt, dass Gold seinem Ruf als Wertspeicher bzw. als langfristiger Inflationsschutz weiterhin gerecht wird, es deshalb als Altersvorsorgebestandteil sehr gute Dienste leisten kann und dass Xetra Gold Investments sogar in kleinen Häppchen möglich sind. Also man kann seinen Goldschatz nach und nach aufbauen. Steffen Orben, Co-Geschäftsführer von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wir sprechen uns Ende November wieder für die Goldwissen Folge 88. Ich sage jetzt mal bis dahin, auf Wiedersehen und ich freue mich drauf.
Ja, und auch ein schönes Dankeschön von mir und einen guten Herbst.
Danke sehr. Und nun geht's zum Goldkurs-Update für die erste Septemberhälfte. Die vorige Goldwissen-Podcast-Folge 82 ist am 29. August erschienen. Vom 29. August bis zum Nachmittag vor dem Erscheinen dieser Folge, das war der Nachmittag des 11. September 2024, ist der Goldpreis leicht gestiegen und zwar um rund 0,5% auf etwas mehr als 2.500 US-Dollar und wechselkursbedingt um rund 1,5% auf fast 2.280 Euro. Zu den langfristigen Kursentwicklungen über mehrere Jahrzehnte hat gerade schon Steffen Orben im Interview etwas gesagt. Deshalb beschränke ich mich jetzt auf die Wertentwicklung von drei weiteren kürzeren Zeitperioden. In den seit dem 11. September vergangenen 12 Monaten ist der Wert für eine Feinunze Gold an der Börse in Dollar um etwas mehr als 30% und in Euro um 27% gestiegen. In den vergangenen 5 Jahren ging es in Dollar und in Euro um jeweils rund 70% nach oben und in den vergangenen 10 Jahren betrug der Wertzuwachs bei Gold etwas mehr als 100% in Dollar und fast 140% in Euro. Das war's für die Folge 83 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Das ist die Emittentin des Wertpapiers Xetra Gold. Sollten Sie diese Podcast-Serie noch nicht abonniert haben, machen Sie das doch einfach. Und zwar über eine Podcast-App wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer. Dann bekommen Sie zweimal im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen, denn der Goldwissen-Podcast erscheint alle 14 Tage. Mit Ausnahme übrigens einer 4-wöchigen Sommerpause, aber die haben wir ja schon hinter uns. Sie können die Goldwissen-Podcast natürlich auch auf www.xetra-gold.com hören. Sie finden die Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. In der nächsten, der 84. Folge, ist Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zu Gast. Er ist ein sehr erfahrener Rohstoffanalyst mit jeder Menge Wissen. Er hat auch immer jede Menge Anekdoten parat, wenn es um Gold und seine Arbeit als Rohstoffanalyst geht. Ich bin sehr gespannt, was er für Folge 84 dabei hat. Bis dahin und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.